Ja, auch von meiner Seite herzlich willkommen. Schön, dass ihr da seid. Ich bin ein bisschen heiser durch das viele Singen. Aber begrüßt doch mal euren Nebenmann schön mit zwei Dingen. Also einmal schön, dass ihr da seid und dann sprecht ihr ihnen irgendwas zu. Also ihr könnt heute Großes erwarten oder ihr werdet wachsen im Glauben. Macht es einfach mal mit zwei Personen, die neben euch sitzen. Ich glaube, ich kann jetzt gehen. Das ist super, dass ihr da so mit einsteigt. Wir waren ja in den letzten 2.0er Gottesdiensten, sind wir ja so durch den ersten Johannesbrief geschlittert. Und Patrick hat uns damit durchgenommen und hat uns immer wieder Mut zugesprochen. Das, was eigentlich der Johannesbrief ausmacht. Johannes, einer der letzten Apostel, der den geschrieben hat, also der noch gelebt hat, 90 nach Christus. Und er wollte die Christen, die das lesen, wollte er ermutigen. Er wollte ihren Glauben stärken und ihnen Freude schenken. Ne? Er wollte sie bewahren, dass sie sündigen, hat ihnen immer wieder Beispiele gegeben, dass sie achtsam sind vor Irrlehren und ihren Glauben Gewissheit und Sicherheit geben. Und heute darf ich den Abschluss machen. Heute sind wir im fünften Teil und der ist eigentlich so komplex, dass man über jeden dritten Vers eine eigene Predigt machen könnte. Meine Frau, die hat ja schon eine Kostprobe gehört und die hat gesagt, ich soll einfach mich fokussieren. Und in den ersten Teil geht es eigentlich, schreibt Johannes über Glaube, Liebe und Gehorsam. Er macht uns nochmal deutlich, dass Jesus unser Retter ist und dass er hier auf die Erde kam. Der zweite Teil bezeugt, dass Jesus Christus ist. Also Johannes beschreibt es, wie im Himmel und auf Erden Zeugen sind. Ne? Das Blut und das Wasser, also die Kreuzigung und die Taufe. Und ich habe gefragt, Herr, wie passt das irgendwie zusammen? Wie kann ich da einen Nenner finden? Ne? Dann wird bestätigt, dass nur durch Jesus, im Vers 11 bis 13, dass nur durch Jesus es Leben gibt. Und dann bestärkt uns Johannes, dass alles, was wir beten, dass es Kraft hat und in Erfüllung gehen kann. Und ich dachte, also es ist wirklich kompliziert. Und irgendwie hat ja alles mit Glauben zu tun. Also ich glaube dran, dass Jesus mein Retter ist. Wenn mir irgendjemand ein Zeugnis gibt, dann glaube ich dem, dass das wahr ist. Und wenn es um Gebetserhörung geht, dann glaube ich das ja, ich als Christ. Also ihr seht, ich habe meinen Nenner gefunden, es geht heute um Glaube. Und ich will euch mit reinnehmen in eine Geschichte vom Alten Testament, was einfach uns verdeutlichen soll, wie wichtig Glaube ist. Also glauben tut ja jeder irgendwie. Ne? Also ich glaube, dass morgen schönes Wetter wird. Ich glaube, ich habe die Prüfung bestanden. Das ist so ein gängiger Glaube, den jeder hat. Ne? Also wir könnten es jetzt, wenn wir bei der Technikproblematik bleiben, könnten wir sagen, Glaube 0.1 oder 0.5. Ne? Und dann sind wir Christen, wir glauben, dass es Jesus gibt. Und ihr seid ja heute hier, um was von Christus zu hören, von Jesus zu hören oder von Gott zu erleben. Ne? Also könnte man sagen, Glaube 1.0. Und dann gibt es noch die Christen, die auch wirklich Erwartungen haben. Die Erwartungen an die Bibel haben. Die Puls haben, die irgendwas spüren und hören und denken, dem gehe ich nach. Und das könnte man, ich will es nicht aussprechen, aber Glaube 2.0 nehmen. Und ich will euch heute ein bisschen mit reinnehmen in die Geschichte von Abraham. Abraham ist ja so ein Urvater des Glaubens und Vater des Volk Israels. Und ich habe euch viel Text mitgebracht, ihr braucht es nicht durchlesen, ich sag's euch. Ne? Und es ist aber wichtig, dass wir oftmals die kleinen Nuancen hören und lesen und verstehen, was Gott uns damit sagen will. Also Abraham ist ein einfacher Mann in Hirte, der in Ur lebt. Und er hat so eine Vision, so ein Gespür oder Gott spricht zu ihm, dass er ausreisen soll. Gott will ihn in ein anderes Land senden und will ihn dort zu einem großen Volk machen. Das ist die Geschichte, wo wir einsteigen, 1. Mose 12, 6 bis 8. Und Abraham durchzog das Land bis an die Städte bei Sichem, bei der Eiche More. Es wohnten aber zu der Zeit die Kanaaniter im Land. Da erschien der Herr dem Abraham und sprach: Deine Nachkommen will ich dieses Land geben. Und er baute dort einen Altar dem Herrn, der ihm erschienen war. Vers 8. Danach brach er von dort auf ins Gebirge östlich von Bethel und schlug sein Zelt auf, so dass er Bethel im Westen und Ai im Osten hatte, und baute dort dem Herrn einen Altar und rief den Namen des Herrn an. Also man könnte eigentlich den Eindruck gewinnen, Abraham packt seine Sachen, zieht wohin und betet das bei Gott an. Dann packt er wieder alles ein, zieht weiter und betet Gott an. Das ist irgendwie so sein Charakter. Er baut Gott einen Altar und betet ihn an. Und ich weiß nicht, ob ihr das schon mal durchlebt habt oder erlebt habt, wo ihr zum Glauben kam. Ihr habt so eine Vision, so einen Gedanke, so ein Gefühl, solltet euren Job wechseln. Gott hat es euch aufs Herz gelegt. Und auf einmal lasst ihr alles hinter euch. Das ist eigentlich genau das Gleiche, was Abraham hier erlebt. Ihr lasst alles hinter euch und seid so richtig stark im Glauben und fangt was Neues an. Und nach wenigen Wochen, Monaten, Jahren merkt ihr eigentlich, das ist überhaupt nicht das, was ich mir vorgestellt habe. Hab ich Gott richtig gehört? Und genauso ging es Abraham, weil genau wo er dort hingezogen ist, im Vers 10, es kam aber eine große Hungersnot ins Land. Da zog Abraham hinab nach Ägypten, dass er sich dort als ein Fremdling aufhielt, denn der Hunger war groß im Land. Also Abraham machte sich wieder auf, vergisst seine Verheißung, weil hier steht nicht, dass Gott ihn berufen hat, dorthin zu gehen. Aber er sieht vor Augen, es reicht nicht mehr für mich und meine Frau und für die Viehherden und die Knechte. Es reicht für mich nicht mehr. Und er macht sich auf und geht nach Ägypten. Er geht raus aus seiner Verheißung. Und es kommt eigentlich noch schlimmer. Vers 11 bis 16 erzählt, wie er seine Frau eigentlich beauftragt, dass sie lügen soll. Er spricht nämlich und als er nahe an Ägypten war, sprach er zu Sarai, seiner Frau: Siehe, ich weiß, dass du eine schöne Frau bist. Wenn dich nun die Ägypter sehen, so werden sie sagen, das ist seine Frau, und werden mich umbringen und dich leben lassen. So sag doch, dass du meine Schwester bist, ne? Auf dass mir's wohl ergehe und deinetwegen und ich am Leben bleibe deinetwegen. Und das ist eine Halbwahrheit. Ne? Die Sarah war wirklich irgendwie mit Abraham verwandt. Und wir müssen da jetzt auch nicht drüber reden, ob das gut ist oder schlecht ist. Aber eigentlich hat Abraham nur sich im Sinn. Er will leben. Er redet nie, wie es seiner Frau geht, sondern er redet, wie es ihm geht. Er redet davon, von seinen Ängsten und Sorgen. Weil, ihr könnt euch vielleicht vorstellen, wenn du einmal in so einem Harem bist, von so einem König, war das für die Frau bestimmt kein Zuckerschlecken. Also sie kam da nicht wieder raus. Und so bereist er eigentlich das Land, wo er eigentlich gar nicht hingehen sollte. Mit einer Lüge, mit Furcht, mit Angst. Er vergisst komplett seine Vision und seinen Auftrag und das, was Gott ihm gegeben hat. Er will ihn segnen, er will ihm das Land Kanaan geben. Aber Abraham, und es kommt, wie es kommen muss, der Pharao oder die Ägypter erkennen natürlich, dass seine Frau schön ist. Und der Pharao nimmt die Sarah zu seiner Frau. Und so wie es Abraham vorausgesagt hat, wird er gesegnet dadurch, dass Sarah auf einmal im Hof des Pharaos ist. Er kriegt viele Schafherden und Ziegen und Kühe. Und Abraham Lieb deshalb am Leben. Kennst du das? Wüstenzeiten? Du denkst es, du schaffst es aus eigener Kraft und baust dir was auf, weißt aber auch, dass du eigentlich nur in deiner Berufung lebst. Und das, was mir aufgefallen ist, in den ersten Versen haben wir immer wieder davon gehört, wie Abraham Gott angebetet hat. Seitdem er in Ägypten ist, hören wir nicht, dass er einen Altar baut und Gottes Nähe sucht und ihn anbetet. Er hat sich so sehr distanziert von Gott, weil er versucht hat, es selbst zu lösen. Aber es gibt ja auch noch Gott, ne, in diesem Spiel, weil Gott hält an Abrahams Berufung fest. Vers 17 bis 20. Aber der Herr plagte den Pharao in sein Haus mit großer Plage um Sarais, Abrahams Frau, willen. Da rief der Pharao Abraham zu sich und sprach zu ihm: Warum hast du mir das angetan? Warum sagst du mir nicht, dass sie deine Frau ist? Warum sprachst du denn, sie sei meine Schwester, sodass ich sie mir zur Frau nahm? Und nun siehe, da hast du deine Frau, nimm sie und zieh hin. Und der Pharao bestellte Leute um seinetwillen, dass sie ihn geleiten und seine Frau und alles, was sie hatten. Also es kommt raus, es fliegt auf, weil Gott an dir festhält, weil Gott an Abraham festhält. Vielleicht hast du das oft schon erlebt, dass wirklich das, was du dir dann aufgebaut hast, durch deine Hände rennt. Und du merkst, es geht nicht mehr. Es kommt alles raus. Ich kann es nicht mehr packen. Und die Geschichte geht so weiter, dass Abraham wieder nach Kanaan zieht. Und dann lesen wir auch davon, er baut einen Altar und betet Gott an. Er kommt wieder in seine Berufung, er kommt in Gottes Nähe und er hat was draus gelernt. Aber das ist noch nicht das Ende der Prüfung. Er war ja mit seinem Neffe unterwegs, mit Lot. Und auch Lot kam zu viel Reichtum. Und viele von euch werden die Geschichte kennen. Sie sind an einem Punkt, wo sie streiten, wo sich die Knechte streiten ums Weideland. Und wenn ihr euch die Situation vorstellt, wenn ihr Fremdlinge seid, dann ist es der schlechteste Gedanke eigentlich, sich als Familie dann noch zu streiten, ne? Aber Abraham ist ja eigentlich der Patriarch, eigentlich der Chef. Aber Abraham hat was gelernt. Sie sind nämlich auf einer Anhöhe, in einer Situation, wo sie wissen, sie müssen sich trennen. Weil der Lot kann so nicht mehr. Und Abraham hat aber wirklich was gelernt, weil er weiß, Gott steht zu ihm. Egal, was passiert. Und in seiner Position sagt Abraham zu dem Lot: Entscheide du, wo du hin willst. Und alle, die schon mal in Israel waren, werden das vielleicht kennen. Dort, wo die standen, wenn du den Norden gesehen hast, Wüste. Wenn es mal ein bisschen geregnet hat, war grüne Halme. Hast du Richtung Mittelmeer geguckt, nach Westen? Wüste. Alles trocken. War grüne Halme. Im Süden? Nicht anders. Das einzige Interessante war eigentlich der Osten. Die Jordanebene, die immer wieder grün und saftig war, mit einem kleinen Haken. Die Leute waren nicht besonders nett. Und genau Lot erkennt es. Also er sieht nur das, was vor Augen ist. Er sieht seine Viehherden, seine Frau, seine Familie, seine Knechte. Er muss sich drum kümmern. Und er entscheidet sich, nach Osten zu gehen. Und Abraham ist ruhig drüber, weil er weiß, Gott steht zu mir. Er lässt dort Dinge wachsen, wo Wüste ist. Er versorgt mich. Das hat Abraham gelernt. Und wenn wir solche Entscheidungen treffen in unserem Leben, wenn wir zu unseren Berufungen stehen, wenn wir auf Gott bauen, auf Glaube setzen, lässt Gott nicht lange warten auf sich. Und das erlebt auch der Abraham im letzten Teil von der Geschichte. Den will ich euch noch vorlesen. 1. Mose 13, 14 bis 15. Als nun Lot sich von Abraham getrennt hatte, sprach der Herr zu Abraham: Heb deine Augen auf und sieh von der Stätte aus, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Was? Gott gibt ihm das ganze Land. Wir sind oft zu kurzfristig, wir sehen das vor Augen, aber Gott segnet Abraham für seine Entscheidung und bestätigt ihn nochmal das, was er ihm zugesagt hat. Es soll so der Einstieg sein von Glauben. Und es gibt viele Geschichten in der Bibel von großen Glaubenshelden und die sind nicht fehlerfrei, wenn wir David lesen, wenn wir Mose lesen. Die haben alle Ecken und Kanten, genauso wie wir. Aber sie lernen aus ihren Fehlern und treffen immer wieder Glaubensentscheidungen. Treffen immer wieder gute Entscheidungen für Gott. Wo sie von ihrem eigenen Standpunkt zurückgehen und sagen, ich baue auf deine Zuversicht. In Römer 10, Vers 17 steht, wie wir zum Glauben kommen. Wie kommen wir denn zu so einem Glauben? Und da steht, es bleibt dabei, der Glaube kommt aus dem Hören der Botschaft. Und diese Gründe sind das, was Christus gesagt hat. Also der Glaube in uns wächst, indem wir die gute Botschaft hören. Nicht tun, sondern hören. Und deshalb auch so wichtig, dass wir uns gute Dinge zusagen, dass wir Dinge ins Leben sprechen. Stellt euch vor, du hast von Gott zitiert, das erste Buch Mose, ne? Die Erde war dunkel und wüst und leer. Was hätte Gott sagen können? Ach, du Schreck, ist es finster. Nee, er hat gesprochen, es werde Licht. Er hat das hineingesprochen, das, was er noch nicht gesehen hat. Und das ist das Kennzeichen von Glauben. Ich spreche Dinge hinein, die ich noch nicht sehe und begreife. Und wir sind oft so geprägt, auch in unserem Handeln, in unserem Tun, nach, ich tue dir was Gutes, dann kriege ich was zurück. Das ist unser Muster. So tickt aber Gott nicht. Das ist oft so, dass wir, wenn wir Glaubensschritte tun und Schlechtes erfahren, kommt in uns sofort das schlechte Gewissen hoch und denkt, wo habe ich versagt? Wo bin ich noch schuldig? Wo bin ich sündig? Das ist aber nicht Gottes Wesen. Das ist unser fleischliches, unser menschliches Denken. Gottes Liebe, Gottes Herrlichkeit, Gottes Gnade. Im Evangelium gibt es zwei schöne Geschichten. Oder es gibt zwei Personen im Evangelium, die Gott wirklich beruft oder drüber, wo Jesus drüber spricht, dass sie einen hervorragenden Glauben hat. Fällt euch das ein? Ja? Der Hauptmann von Kanaan. Super. Das steht in Lukas 7, Vers 2. Und dann gibt es noch eine Geschichte von der kanaanäischen Frau, die ein krankes Kind hat und es zu Jesus bringt. Und Jesus lässt sie voll abblitzen, weil sie keine Jüdin ist. Und ich habe mir gefragt, was zeichnet diese Menschen so aus? Warum haben die auf einmal so einen guten Glaube? Das sind 5 Verse in der Bibel und Jesus medailliert sie mit, sie haben einen großen Glauben, sie haben einen Bilderbuchglauben oder hervorragenden Glauben. Was zeichnet sie aus? Sie waren beide keine Juden. Und das jüdische Volk war ja gelehrt, von Mose so unter dem Gesetz zu stehen. Es gibt. Und diese Menschen hatten dieses Denken nicht. Sie hatten dieses Denken nicht, wenn ich die Gesetze halte, erfahre ich Gutes. Weil Jesus ist gekommen, um sie daraus zu befreien. Ihnen ihre Liebe zuzusprechen. Er ist gestorben für all das. Wie funktioniert Glaube? Durch Sprechen und Hören. Wie sind wir zum Glauben gekommen? Weil wir das angenommen haben, dass wir einen Retter brauchen, dass Jesus für mich gestorben ist und auf einmal, wir spüren oft nichts, sind wir Christen. Sprechen und hören. Sprechen und hören. Ich will es euch noch an ein Beispiel verdeutlichen. Ein Jünger von Jesus, der immer wegen vorne dran stand, war ja der Petrus. Und er schreibt in seinem Brief, im ersten Petrusbrief 1, 6 und 7, darüber freut ihr euch von ganzem Herzen. Auch wenn ihr jetzt noch für kurze Zeit so manche Probe bestehen müsst. Ne? So wird sich euer Glaube bewähren und sich als wertvoll und beständig erweisen. Als pures Gold, das im Feuer gereinigt wurde. Lob und Ruhm und Ehre werdet ihr dann an dem Tag empfangen, an dem Christus für alle sichtbar kommt. Was benennt er hier? Hier geht es um Glauben. Hier geht es darum, um unsere alltäglichen Prüfungen im Glauben. Er beschreibt uns hier, wie wir oft in Nöten, in Mängeln und Herausforderungen zu kämpfen haben. Aber wenn wir das bestehen, und das ist das Beispiel, was ich euch geben will, er vergleicht das mit Gold. Wird Gold, ihr kennt es oft nicht so, ne? Gold wird ja geläutert durch Feuer, wird Gold unbrauchbar, wenn wir es ins Feuer hauen, wenn es Herausforderungen besteht? Nein, es wird wertvoller. Und so ist es mit unserem Glauben. Wenn wir durch Krisen gehen, wenn wir durch Herausforderungen gehen und wir bauen auf Glauben, wird unser Glauben fester. Und unser Ruhm und uns Ehre, das wird uns Gott entgegengeben. Ich habe euch mal so ein bisschen Gold mitgebracht. Ich will mich nochmal, wer hat von euch Gold im Schließfach? Ist jemand? Einer. Also ihr wisst dann hier. Ich habe euch mal so ein bisschen Gold mitgebracht. Und alle Dinge, die hier draufstehen, die sind nicht schlecht. Entschuldigung, wenn also Friede, Freude, Gesundheit, Schönheit, Erfolg, Sicherheit, das sind alles gute Dinge. Und ich bin jetzt im Alter, wo man mir auch Gesundheit wünscht. Hauptsache gesund, ne? Das sind gute Dinge und Gott freut sich, wenn wir genau das erleben, wenn wir das haben. Aber Gott hat ganz viel Freude dran, sagt er freut sich, wenn wir Glauben haben. Wenn wir Glauben haben. Das ist Freude bei Gott. Und was heißt denn Glaube? Ich stelle mich auf seine Zusagen. Ich stelle mich auf sein Wort. Das freut Gott. Und ich kann euch sagen, wenn es mit meinem Superjob nicht klappt und ich eine Entscheidung für Jesus getroffen habe und sage, du hast mich hierher gestellt, dann versorg mich. Du bist mein Versorger. Und wenn ich Glauben in den Dingen erweise, werden diese Dinge in meinem Leben wachsen. Sicherheit ist nicht immer Geld. Petrus war der, der Jesus verraten hat. Jesus hat es ihm vorher gesagt. Hat gesagt, heute in der Nacht werden alle wegrennen. Und Petrus war so überzeugt von seinem Glauben. Ich nicht. Ich nicht. Und Jesus lässt die Jünger so stehen und sagt ihnen ein was. Jesus, ich habe für dich, Petrus, ich habe für dich gebetet. Und jetzt können wir denken, für was hat er gebetet? Dass er nicht diese Krisenzeiten erlebt, dass er verfolgt wird. Nein, so hat Jesus nicht gebetet.
hat auch nicht gebetet, dass Petrus sich dafür bekennt, dass er Christ ist. Jesus hat gebetet, ich bete, dass dein Glaube nicht aufhört. Das hat Jesus für Petrus gebetet. Das betet Jesus auch heute noch für mich. Er will unseren Glauben stärken. Und wir erleben Krisen nicht, weil Gott uns dort sieht. Wir erleben Krisen, weil er uns durchführen will, weil er unseren Glauben stärken will, weil er uns ermutigen will, dass wir loslassen, es selber in die Hand zu nehmen. Und wenn du dich auf ihn stellst, wird vieles davon in deinem Leben sich erfüllen. Versorgung, Sicherheit ist, habe ich gesagt, ist nicht immer Geld. Kann einfach dafür sorgen, dass dein Auto nicht mehr kaputt geht oder deine Waschmaschine, die schon 25 Jahre ist, einfach noch hält. Ist auch Versorgung. Wenn du gerade erkannt hast, dass es irgendwo so Punkte gibt, wo du nach Ägypten gegangen bist. Wenn es in deinem Leben Bereiche gibt, wo du sagst, da habe ich Gott nicht geehrt. Da habe ich ihm keinen Altar gebaut. Da habe ich ihm nicht angebetet. Da habe ich eigene Entscheidungen getroffen. Da will ich jetzt gern mit dir beten. Wir machen alle mal die Augen zu. Einfach zu Punkt der Konzentration. Wir gucken nicht nach links und rechts. Und wenn du heute gemerkt hast, ja, ich bin weggelaufen, Jesus. Ich bin nach Ägypten, habe eigene Dinge in der Hand genommen. Ich wollte mich selber versorgen. Ich habe nimmer auf Glaube gebaut. Jetzt mal kurz die Hand heben, einfach so als äußeres Zeichen für Gott. Und dann wollen wir einfach beten gemeinsam. Ihr sprecht mir einfach alle nach. Dass wir das einfach ganz neu wieder bekennen, wer wir sind, was wir tun, zu was Gott uns berufen hat. Danke. Ihr könnt die Hand wieder runternehmen. Und ich will jetzt laut beten und ihr betet einfach das Gebet nach. Danke, Jesus, dass du mich freigekauft hast und dass ich heute zurück zu dir kommen darf. Und danke, Jesus, dass du mich aus Ägypten geführt hast und dass du mich an deinen Tisch setzt, dass du mein Versorger, mein Erlöser, mein Retter und mein Heiler bist. Amen.